Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Astrid Ravoud im Studio. Schönen guten Abend. Svenja Brunkhorst ist in zwei deutschen Basketballteams Kapitänin und hat für beide Mannschaften ein Olympiaticket ergattert. Aber kann sie auch für beide Teams spielen, wenn das eine in Lille und das andere in Paris antreten muss? Dazwischen liegen ja gut 200 Kilometer und viele Bedenken. Darüber spreche ich gleich mit der Basketballerin. Warum beim Karlsbad-Marathon Läufer unter Dopingverdacht an den Start gingen, die eigentlich hätten suspendiert sein müssen, das hinterfragen wir in dieser Sendung ebenso wie die Annahme, dass die rechtsextremistische Bewegung Graue Wölfe die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland instrumentalisieren könnte. Zuvor aber geht es über den Rhein nach Leverkusen, wo der Meister und DFB-Pokalsieger sich feiern lässt. Meister Bayer 04 Leverkusen hat nach dem 1:0 über Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale in den Partymodus umgeschaltet. Das Double gewonnen, das Europa-League-Finale erreicht und dabei zahlreiche Rekorde gebrochen. Es war eine Traumsaison von Bayer 04 Leverkusen, die das Vize-Kusen-Image des Vereins pulverisierte und die Fans begeisterte.
Pure Freude, das Beste, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Der beste Tag, der schönste Tag.
Ja, also Jahren warten wir darauf, ehrlich gesagt. Und jetzt, keine Ahnung, es ist wirklich surreal, hier zu stehen und dann die alle mit den Pokalen zu sehen, mit der DFB-Schale und alles. Also wirklich einfach unglaublich.
Also ist schon wirklich super. Auch man merkt so, dass die ganze Stadt da irgendwie so mitleidet und mit sich freut, das ist schon brutal.
Wir sind ja 5-mal Vizemeister geworden und des Öfteren mal Zweiter im DFB-Pokal. Von daher ist das super, diese Saison, einfach mega, unglaublich.
Auch Erfolgstrainer Xabi Alonso genießt den Erfolg und wenn es nach seinem Willen geht, will er die Werkself dauerhaft als Spitzenteam positionieren.
Wahnsinn, Wahnsinn, es ist unglaublich. Heute zu sehen, sie sind glücklich und zu teilen diesen Moment, es ist wunderbar.
Der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, dann die offizielle Ruhmestour, die ihren Abschluss im Stadion in Leverkusen fand. Luise Kropf mit dem wohl schönsten Tag der Bayer 04 Historie.
Es war der Höhepunkt an diesem Nachmittag. Um 16.56 Uhr schossen die beiden Kapitäne Jonathan Tah und Lukas Radetzky und Trainer Xabi Alonso aus dem Nebel heraus in das Stadion hinein.
Hier ist die Werkself!
In den Händen hielten sie die Meisterschale und den DFB-Pokal. Gefeiert wurde das erste Double der Vereinsgeschichte. Und jeder einzelne Spieler, der in dieser Saison Spielminuten für die Leverkusener gesammelt hatte.
Unsere Nummer 34, wo ist er? Hier ist Remy!
Das Wir-Gefühl des Nachmittags brannte sich bei Jonathan Tah unter die Haut.
Die Fans haben uns die ganze Saison schon so unterstützt und die Stadt hat immer gebrannt und deswegen überrascht mich nicht, aber es freut mich natürlich, dass so viele heute dabei sind und mit uns feiern.
Schon am Vormittag fing die Party in Leverkusen an. In Rot und Schwarz liefen die Fans zur Arena. Knapp 40.000 Zuschauer durften mit rein. Wer kein Ticket für die Party bekommen hat, konnte auf Leinwänden von draußen aus zusehen. Und nach 31 Jahren ohne Titel und vielen Vizekusen-Momenten waren diese Partystunden in Leverkusen vor allem für die Fans ganz besondere.
Nach geräuschvollen Turbulenzen und mehreren Trainerwechseln gab es in der letzten Bundesliga-Saison den rasanten Absturz von Turbine Potsdam. Jetzt sind die Fußballerinnen des früheren Serienmeisters wieder zurück und steigen auf. Lars Becker weiß mehr dazu.
Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg gelingt dem 6-maligen deutschen Meister der sofortige Wiederaufstieg in die Bundesliga. Das Team des Trainerduos Dirk Heinrichs und Marco Gebhardt gewann das letzte Saisonspiel in Ingolstadt mit großer Mühe und nach Rückstand aber hochverdient durch zwei herrliche, nahezu deckungsgleiche Treffer von Viktoria Schwalm nach der Pause mit 2:1. Lange waren die komplett dominierenden Potsdamerinnen dem frühen 0:1 erfolglos hinterhergelaufen, hatten Chancen in Serie vergeben, waren mehrfach an der starken Torhüterin von Ingolstadt am Pfosten und auch am eigenen Unvermögen gescheitert. Dann aber erlöste Schwalm Mannschaft und Fans mit zwei Schlenzern ins lange Eck. Mit dem Sieg holt Turbine die Zweitligameisterschaft, kehrt zur kommenden Saison in die Bundesliga zurück und verschafft darüber hinaus Ex-Nationalspielerin Bianca Schmidt einen perfekten Karriereabschluss.
Als Ende letzten Jahres die deutsche Fußballnationalmannschaft in Berlin gegen die Türkei verlor, kritisierten auch viele Politiker die zahlreichen türkischen Fans, die die DFB-Elf ausbuhten und auspfiffen. Zudem zeigten mehrere türkische Anhänger den Gruß der rechtsextremistischen Bewegung Graue Wölfe. Die Grauen Wölfe gelten als größte rechtsextreme Bewegung in Deutschland. Mit Drohungen, Hetze und zum Teil mit Gewalt setzen sie sich für ein großtürkisches Reich ein. Auch die Fußball-Europameisterschaft könnte zu einer Bühne für die Türkei türkischen Ultranationalisten werden. Mit diesen Überlegungen hat sich Ronny Blaschke auseinandergesetzt.
Der Pädagoge Burak Yilmaz ist in Duisburg aufgewachsen. In seiner Jugend, Anfang des Jahrtausends, ist er als Schiedsrichter aktiv. Bei Jugendspielen beobachtet er Flaggen und Trikots mit Symbolen der Grauen Wölfe. Mitunter hört er auf Sportplätzen Marschlieder, die die türkische Nation über alle anderen stellt.
Also ich kann mich gut daran erinnern, als ich mich umgezogen habe in der Kabine, war nebenan eine Ansprache von einem Trainer. Und, ne, also der meinte irgendwie, wir ziehen jetzt in die Schlacht und ihr müsst euer Türkentum beweisen. Und dann auf dem Platz tatsächlich halt auch, dass Fans zum Beispiel türkisch-rechtsextreme Parolen von sich rufen. Oder dass halt Eltern auch ihre Kinder total heftig motiviert haben.
Hin und wieder kommt es auf den Plätzen zu körperlichen Angriffen der Grauen Wölfe. Zu den Opfern zählen kurdische, alevitische und schwarze Fußballer. Burak Yilmaz begibt sich als Schiedsrichter selbst in Gefahr, wenn er einen Elfmeter oder eine rote Karte gegen ein Team verhängt, das von den Grauen Wölfen unterstützt wird. Immer wieder dokumentiert er ihre gewaltverherrlichende Sprache in Spielberichten.
Und es gab einfach schlichtweg keine Konsequenzen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auch innerhalb der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter diese Geschichten halt so geteilt habe. Und viele dann halt auch gesagt haben, ja, aber man traut sich halt nicht gegen diese Vereine halt vorzugehen, weil sie zum Beispiel gute Lobbyarbeit machen, bis hin in die Lokalpolitik sehr, sehr gut vernetzt sind, sehr viele Gelder auch bekommen.
Die Grauen Wölfe haben ihren Ursprung in der Türkei in den späten 1960er Jahren. Sie arbeiten dort mit der rechtsextremen Partei MHP zusammen und sie verüben bis in die 90er Jahre hinein Anschläge auf Sozialisten, Gewerkschafter und linke Journalisten. Auch mit Informationen westlicher Geheimdienste. Vor allem die USA wollen den sowjetischen Einfluss in der Türkei, die seit 1952 Mitglied der NATO ist, zurückdrängen.
Die türkischen Zwirner verdienen im Durchschnitt 7,24 Mark pro Stunde. Alle Zuschläge eingehen.
Diese Konflikte werden auch in anderen Staaten ausgetragen. Unter den türkischen Gastarbeitern in der Bundesrepublik sind etliche Anhänger der Grauen Wölfe. Ihr Dachverband wird ab 1978 auch von deutschen Politikern gefördert, zum Beispiel vom bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, erläutert der Politikwissenschaftler Mahir Tokatli von der RWTH Aachen.
CDU, CSU haben sehr intensiv daran mitgearbeitet, dass diese Strukturen hier in Deutschland institutionalisiert werden. Als Gastarbeiter hat man natürlich in Fabriken gearbeitet und da ist ja das Revolutionspotenzial, das revolutionäre Potenzial ist ja vorhanden und dass man gerade diese türkischen linken Arbeiterinnen und Arbeiter aufhält, indem man ihnen rechte Strukturen vorsetzt oder entgegensetzt.
Ab den 70er Jahren bemühen sich türkische Gastarbeiter um den Eintritt in deutsche Fußballvereine, doch der DFB lehnt sie in der Regel ab. Der Verband glaubt, wie so viele andere Organisationen, dass die Arbeiter ohnehin bald in ihre Heimat zurückkehren werden. Integrationskonzepte gibt es kaum. So gründen die Gastarbeiter eigene Mannschaften. Viele von ihnen beziehen ihre Nachrichten weiterhin aus türkischen Zeitungen und öffnen sich für die Unterstützung der Grauen Wölfe. Als Betreuer, Trainer oder lokale Sponsoren, berichtet Mahir Tokatli.
Wenn man als Türkeistämmiger immer wieder Diskriminierungserfahrungen spürt oder hat und die immer häufiger anzutreffen sind, insbesondere in solchen Vereinsstrukturen, ja, dann hat man natürlich auch eine gewisse Anfälligkeit dafür, ach, die wollen mich sowieso nicht, die akzeptieren mich sowieso nicht, wie ich bin, weil ich Mehmet heiße, Abdullah heiße oder was weiß ich, wie ich heiße. Deswegen ist man dann natürlich geneigt, dahin zu gehen, wo man sich wohlfühlt, beziehungsweise wo jemand sich um jemanden kümmert.
Vor diesem Hintergrund wirkt Mesut Özil für die Grauen Wölfe wie eine Werbefigur. Der Sohn türkischer Einwanderer führt die deutsche Nationalmannschaft 2014 zum WM-Titel. Doch nach einem Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan muss Özil viel Rassismus erdulden. Er fühlt sich vom DFB nicht geschützt und tritt aus dem Nationalteam zurück. Mit dieser Biografie, die auch von Ablehnung geprägt ist, können sich viele türkischstämmige Jugendliche identifizieren.
Verwirrung um Ex-Weltmeister Özil und ultranationalistischen Körperschmuck auf Instagram sorgt.
Im Juli 2023 kursiert ein Foto von Mesut Özil aus einem Fitnessstudio. Darauf zeigt er eine Tätowierung auf seinem Oberkörper. Darauf abgebildet drei Halbmonde und ein heulender Wolf, die Symbolik der Grauen Wölfe. Der Pädagoge Burak Yilmaz geht davon aus, dass die Grauen Wölfe nun bei der Europameisterschaft in Deutschland auch die Geschichte Özils vereinnahmen werden.
Also ich erwarte, dass die Grauen Wölfe sehr gut organisiert sein werden bei der EM. Da brechen Jugendliche an, sie feiern erstmal mit denen. Also es geht einfach erstmal nur darum, Beziehungen aufzubauen, Instagram-Kontakte auszutauschen. Und es geht jetzt irgendwie gar nicht darum, Flyer zu verteilen oder so, sondern einfach nur Präsenz zeigen mit den Symbolen, mit den Personen, die halt eben so da sind und diese Symbole auch zu normalisieren.
Die türkische Nationalmannschaft bestreitet bei der EM zwei Vorrundenspiele in Dortmund, also im Ruhrgebiet, wo die Grauen Wölfe auch mit Kulturvereinen und Moscheegemeinden zusammenarbeiten. Etliche Fußballvereine tragen ihr Bekenntnis zum türkischen Nationalismus bereits im Namen, zum Beispiel Turanspor. Andere Vereine sind zurückhaltend und nutzen Kodierungen, sagt die Sozialwissenschaftlerin Janina Rostek.
Dann gibt es beispielsweise noch die Jahreszahl 1453, wo eben Konstantinopel eingenommen wurde und das quasi dem Osmanischen Reich ja sehr geholfen hat. Gibt auch eine sehr positive Bezugnahme aufs Osmanische Reich. Sieht man vielleicht als Tattoos oder als Autoaufkleber hinten drauf.
Janina Rostek erforscht bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte Nordrhein-Westfalen den türkischen Ultranationalismus im Amateurfußball. In den sozialen Medien einiger deutsch-türkischer Vereine stößt man auf Verbindungen zur rechtsextremen türkischen Partei MHP. Man stößt auch auf Jugendspieler, die den sogenannten Wolfsgruß zeigen. Wie kann man dieser Ideologie entgegenwirken? Der Politikwissenschaftler Mahir Tokatli.
Man kann gewisse Vereine, gewisse Strukturen, Organisationen verbieten, aber man kann die Idee als solche schwer verbieten. Und deswegen wäre es auch gut, wenn man gewisse Symboliken, weiß nicht, Ordnungswidrigkeiten und unter Strafe stellen würde. Genau. Ein Verein, der Turanspor im Namen hat, ein Verein mit drei im Halbboden beispielsweise, da muss man überlegen, ob der überhaupt mitmachen darf oder ob der sich umbenennen müsste.
Experten wie Mahir Tokatli und Burak Yilmaz plädieren für Aufklärung und Prävention. Doch das allein reicht nicht. Einige lokale Fußballverbände achten in der Saisonplanung darauf, dass Mannschaften, die den Grauen Wölfen nahestehen, nicht in derselben Spielklasse antreten wie etwa kurdisch geprägte Teams. Sie wollen eine Eskalation frühzeitig unterbinden.
Wie die Grauen Wölfe die Fußballbühne der Europameisterschaft nutzen könnten, darüber berichtete Ronny Blaschke. Seit Dezember 2023 ist in Argentinien der ultraliberale Rechtspopulist Javier Milei Staatspräsident. Für seine libertäre Politik spart er bei Bildungs-, Gesundheits- und Sozialausgaben und privatisiert staatliche Unternehmen. Dieses Modell will Milei auch auf den Fußball übertragen. Deshalb hat er ein Gesetz zur Umwandlung der Vereine zu Kapitalgesellschaften per Dekret durchgedrückt. Dr. Koko hat sich in Argentinien umgehört, wie sich der politische Konflikt um Finanzierungen der Clubs zuspitzt.
Im Dezember bekam Argentiniens Präsident Javier Milei nur eine Woche nach Amtsantritt erstmals Gegenwind. Als er wie 40.000 andere Boca Juniors-Mitglieder bei den Wahlen für den Clubvorstand sein Kreuzchen machte, schallte es ihm wütend entgegen. El Club es de los Socios. Der Verein gehört den Mitgliedern. Milei hatte sich schon im Präsidentschaftswahlkampf für Kapitalgesellschaften im Sport ausgesprochen. Auch sein Koalitionspartner und Vorvorgänger als Präsident, Mauricio Macri, ist vehementer Fürsprecher. Macri war einst Boca-Präsident und stand jetzt bei der Clubwahl wieder auf einer Anwärterliste. Aber gewählt wurde Clubidol Juan Román Riquelme und der warnt vor Macris und Mileis Plänen.
Diese Leute wollen den Club erobern und privatisieren und dann wird hier nie wieder gewählt.
Was Riquelme für Boca fürchtet, will Milei landesweit per Dekret durchsetzen, die Umwandlung der Vereine zu Kapitalgesellschaften. Argentiniens Fußballverband AFA und die meisten Vereine protestierten energisch. Die Clubs sind juristisch Asociaciones Civiles, gemeinnützige Vereine. Trotz Profit bei Spielerverkäufen oder Werbegeldern, sie tragen auch zum gesellschaftlichen Leben bei, betont Tony Santos, Anwalt und Fanaktivist beim Traditionsclub Independiente.
Independiente hat bis zu 70 Sport- und Kulturaktivitäten angeboten, auch Folklore, Musik, Tanz oder Theater. Es gibt einen Kindergarten, Grund- und weiterführende Schule. Aber natürlich ist der Fußball fundamental, weil er anderes mitfinanziert.
GmbHs oder Aktiengesellschaften für Lizenzspielerabteilungen sind für Santos damit überhaupt nicht kompatibel.
Wenn der Club an Aktionäre übergeht, ist er nicht mehr in den Händen der Mitglieder, sondern in denen von Investoren. Und die interessieren sich nur für den Fußball. Andere Sparten würden sie nicht behalten.
Die Fans setzen vor allem auf ihr Mitspracherecht bei Vorstandswahlen. Um das nicht zu verlieren, sind sie absolut gegen die Umwandlung in Kapitalgesellschaften. Aber wie in so vielen Bereichen in Argentinien fehlt auch im Sport das Geld. Das ist das einfache Argument der Befürworter von Privatinvestoren bei Fußballclubs. Ricardo Schlieper ist Spielerberater und ehemaliger Subsekretär für Sport in Milleis Regierung.
Die Clubs haben große Probleme mit der Infrastruktur und den Stadien. Und ständig müssen Spieler verkauft werden, um Löcher zu stopfen. Das schadet natürlich dem Niveau der Liga.
Die Besten, die Guten und sogar die durchschnittlichen Talente verlassen immer jünger das Land. International hat auf Vereinsebene Brasilien deutlich die Nase vorn. Im argentinischen Fußball muss sich etwas ändern, finden viele. Ex-Stürmerstar Kun Agüero, heute ein bei der Jugend beliebter Streamer, bringt für seinen Heimatverein Independiente seinen Ex-Club Manchester City und dessen arabischen Investor der City Football Group ins Gespräch.
Ich glaube, es könnte die argentinischen Clubs potenzieren, privatisiert zu werden. Aber es sollte eine Option sein, über die die Vereinsmitglieder abstimmen können.
Agüero wurde so zum prominentesten Fürsprecher von Milleis Dekret. Der Präsident persönlich schwärmte von Agüeros außergewöhnlicher Intelligenz. Von der anderen Seite hagelte es Kritik, wie von Ex-Vereinspräsident Andrés Ducatenzeiler.
Independiente hat dir die Bücher bezahlt, damit du überhaupt zur Schule gehen konntest, Kun Agüero. Und du willst den Club privatisieren.
Die Anspannung ist groß im fußballverrückten Argentinien. Neben Agüero umschmeichelte Milei zuletzt auch FIFA-Präsident Infantino. Dagegen brachte Ex-Profi Juan Sebastian Verón, ebenfalls Clubpräsident, als Mittelweg das deutsche 50-plus-1-Modell ein. Das heißt, Kapitalgeber dürfen einsteigen, die Mehrheit der Anteile muss aber bei den Vereinsmitgliedern bleiben. Auch das überzeugt keine der beiden Fronten. Die Fans wie Aktivist Toni Santos nicht.
Auch das ist negativ, weil man einen großen Teil des Clubs abgeben, also verkaufen würde.
Und auch nicht Ex-Sportsekretär Schlieper.
Das würde hier nicht funktionieren. Anderswo respektiert man Kleinaktionäre, in Argentinien nicht. Es wäre schwierig, dass eine Firma 49% kauft, wenn 51% in den Händen des Vereins bleiben, denn der würde weiter alles kontrollieren.
Kontrollieren kann man die aktuelle Diskussion auch nur schwer. Deshalb hält Schlieper eine Parlamentsdebatte zu diesem Thema für unangebracht.
Beim Thema Fußball gäbe es so viele dumme Gegenstimmen, dass es zu schwierig wäre, das im Kongress zu debattieren. Deshalb geht das besser mit einem Notstandsdekret.
Derzeit ist die Lage undurchsichtig. Die Legalisierung privater Sportclubs ist Teil eines Dekretepakets, was zwar schon in Kraft ist, aber von einer der beiden Kongresskammern vorerst zurückgewiesen wurde. Und auch ein Gericht hat das Dekret zur Neuordnung des Fußballs gestoppt. Ein Amateurverein, der sich per Mitgliederabstimmung für private Investoren ausgesprochen hatte, wurde umgehend vom Fußballverband suspendiert. Es rumort kräftig im Land des Fußballweltmeisters.
Im sechsten Anlauf hat es geklappt. Charles Leclerc gewinnt erstmals den Großen Preis von Monaco, das Formel-1-Rennen, das ihn inspiriert hat, Rennfahrer zu werden. Volker Hirt ist Formel-1-Experte der ARD. Wie groß ist die Erleichterung Leclercs, jetzt endlich seinen Heim-Grand Prix gewonnen zu haben?
Naja, wenn du zweimal auf der Pole Position gestanden hast, nämlich vor 2 und 3 Jahren, und dann nicht mal aufs Podium gekommen bist, da wo du geboren bist, da wo du jeden Kanaldeckel und jede Rille kennst, dann willst du das natürlich unbedingt gewinnen. Und diesmal war es soweit und es war ein überlegener Sieg, ein sehr tränenreicher Sieg. Alle haben geweint bei Ferrari und natürlich die Monegassen mit. Ein historischer Sieg, denn solange es die Formel 1 gibt, seit 1950, hat kein Monegasse jemals dieses Rennen gewonnen. Also das war schon historisch.
Was hat die beiden Ferrari-Piloten heute denn so dominant gemacht? Teamkollege Carlos Sainz kam ja auf Rang 3 auch aufs Podest.
Naja, die haben schwer aufgeholt, muss man sagen. Das haben die letzten Rennen ja auch gezeigt. Die Dominanz von Max Verstappen ist vielleicht nicht vorbei, aber die bröckelt dann doch ein bisschen. Auch beim letzten Rennen in Imola haben wir gesehen, da musste er wirklich auf der letzten Rille fahren, um das Ding nach Hause zu bringen. Und das mit dem mageren Vorsprung von 0,7 Sekunden. Also das kennen wir aus den letzten Jahren von ihm und seinem Rennstall ein bisschen anders. Aber die anderen haben aufgeholt. Auch McLaren ist sehr stark. Da bin ich mal gespannt bei den nächsten Rennen, die da kommen werden. Kanada, Spanien, Österreich. McLaren sehr, sehr gut auf den Positionen 2 und 4. Man kann natürlich nicht überholen in Monaco. Das ist das große Problem. Leclerc startete von Position 1, kam auf Position 1. Im Übrigen alle, die ersten 6, 7 sogar, die auf der Startposition jeweils standen, kamen dann auch auf diesen Positionen rein. Also es war dann ein eher, sage ich mal, langweiliges Rennen. Es gab kurz nach dem Start einen schweren Unfall. Unfall von Sergio Perez, dem ist Magnussen ins Auto gefahren, aber sonst war das wenig spektakulär. Aber Leclerc hat das Ding souverän nach Hause gebracht, sein Vorsprung war überragend. Seine Teamchefs haben auch gesagt, mach ein bisschen langsam, Reifen schonen, die anderen können dich sowieso nicht überholen. Aber es war endlich mal Zeit für Charles Leclerc, dass der bei seinem Heimrennen gewinnt.
Einer, der sich freut und Monaco kämpft ja um seinen Platz im Rennkalender, das war das Rennen wahrscheinlich nicht als Empfehlungsschreiben dann gedacht heute. Die Langeweile hat durchaus Volker Hirt geschildert, Formel-1-Experte der ARD, der aber auch die Emotionen von Charles Leclerc, dem Sieger, gesehen hat. Vielen Dank. Darja Farfolomejew hat sich bei der Europameisterschaft in der rhythmischen Sportgymnastik bereits eine Medaille gesichert. Bronze gewann die 17-Jährige im Mehrkampf, weil sie mit dem Band in Budapest patzte, wurde da nicht noch mehr draus. Umso bemerkenswerter, dass die Fünffach-Weltmeisterin aus Schmieden jetzt im Finale mit dem Band den Titel holen konnte. Regina Sauer.
Die erste Entscheidung des Tages für die sechsmalige Weltmeisterin, zunächst das Ballfinale. Da musste Varfolomejew gleich als erste der 8 Finalistinnen antreten. Die 17-Jährige vom TSV Schmieden präsentierte ihre brandneue Übung zu Michael Jacksons Hit In the Closet. Insgesamt war ihre Performance nicht so sicher und stark wie gestern im Mehrkampf. 34,00 Punkte bekam sie dafür und verpasste damit als Viertplatzierte eine Medaille ganz knapp um 0,25 Punkte. Im abschließenden Bandfinale packte die Titelverteidigerin den Kampfgeist aus und präsentierte eine makellose Übung. Alle Risikoelemente sicher, die Gerätetechnik exzellent und die Ausführung mit 8,6 der höchste Wert des gesamten Tages. Am Ende sicherte sich mit herausragenden 34,400 Punkten den goldenen Abschluss dieser Europameisterschaften.
Die Rotsee-Regatta in Luzern in diesem Jahr ist die Generalprobe für die Ruderer für die Olympischen Spiele. Und wenn man dem Weltcup etwas Gutes abgewinnen wollte, dann müsste man wohl sagen, einer verpatzten Generalprobe folgt die gelungene Aufführung. Darauf setzen wohl nach einem gebrauchten Tag auch einer Weltmeister Oliver Zeitler und das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes, der Deutschlandachter. Jan Dittjogait.
So hat man Oliver Zeitler lange nicht gesehen. Noch weit nach dem Rennen hockte er völlig fertig im Zielbereich und konnte offenbar gar nicht fassen, was da gerade passiert war. Als haushoher Favorit gestartet, zog er zu Beginn des Einerfinals souverän auf und davon, hatte bei der Hälfte des Rennens 2,5 Sekunden Vorsprung und musste sich am Ende doch völlig überraschend dem Holländer Simon van Dorp geschlagen geben. Das musste er hinterher erst einmal verdauen. Erst viel später traute er sich dann an eine Analyse.
Ich war körperlich ziemlich am Ende, weil ich heute auch ein paar Fehler gemacht habe, so mit Ernährung. Die Pause zwischen der letzten Mahlzeit und dem Rennen war jetzt leider ein bisschen zu lang heute. Das werde ich vor Olympia auf jeden Fall anders machen und war auf jeden Fall ein wichtiges Learning heute auch.
Und eines hat dieses erste Rennen seit einem Jahr, das Oliver Zeitler nicht gewonnen hat, auch noch bewirkt. Die uneingeschränkte Favoritenrolle auf Olympiagold in Paris, die ist da erst einmal los.
Ja, wahrscheinlich ist es ganz gut so. Also jetzt habe ich auf jeden Fall weniger Druck und die anderen können auch rudern. Es ist schön, dass der Anspruch auch von außen immer ist, dass Oliver Zeitler gewinnen muss. Aber es ist halt so, dass ich auch gegen andere rudern muss, die es eben auch ganz schön drauf haben eigentlich.
Und diese Silbermedaille blieb das einzige Edelmetall, das der Deutsche Ruderverband bei der Olympia-Generalprobe auf dem Rotsee überhaupt geholt hat. Enttäuscht hat vor allem der Deutschlandachter, der als Fünfter und Letzter weit weg vom angestrebten dritten Platz gewesen ist. Bronze in Paris bleibt aber das Ziel, so der erfahrene Schlagmann Hannes Ozig.
Ich habe aus den letzten 10 Jahren gelernt, dass immer, wenn man eigentlich am meisten mit dem Rücken zur Wand steht, da am meisten bei rauskommt. Und ich bin schon überzeugt, dass wir mit dem Kurs Paris und eine Medaille mitzufahren auf jeden Fall festhalten sollten. Und das Potenzial steckt absolut in der Mannschaft.
Die Situation des Deutschlandachters ist nahezu sinnbildlich für den Deutschen Ruderverband. Gefühlt sieht man sich noch immer in der Weltspitze, doch den Anschluss hat man längst verpasst. Nur in 7 der 14 olympischen Klassen ist der Deutsche Ruderverband in Paris überhaupt vertreten. Es ist zu befürchten, dass das historisch schwache Ergebnis von Tokio vor 3 Jahren, als es 2-mal Silber gegeben hatte, nun nochmal unterboten wird. Chefbundestrainerin Brigitte Bielich hofft zumindest darauf, dass das noch verhindert werden kann.
Ja, mit 2 Medaillen wären wir schon zufrieden, denn hätten wir das gleiche Ergebnis vielleicht mit anderer Farbe erreicht, was wir 21 hatten. Natürlich hofft man immer wieder, dass es mehr wird. Aber ich glaube, die 3 Jahre waren für uns sehr eng bemessen. Es wäre schön gewesen, wenn wir wirklich noch wie im normalen Olympiazyklus noch das 4. Jahr gehabt hätten, um die jüngeren Sportler auch weiter vorne zu sehen.
Fakt ist, 2 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele sind die Sorgenfalten beim Deutschen Ruderverband riesengroß.
Die großen Radrundfahrten Giro d'Italia und die Tour de France hatten in einem Jahr zuletzt der Italiener Marco Pantani gewonnen. 1998 war das. Ein Jahr später wurden Informationen über das gezielte Doping im italienischen Sport, so auch über Marco Pantani und weitere Radsportler seines Teams Carrera, bekannt. Jetzt, 20 Jahre nach Pantanis Tod, will Tadej Pogacar auch das Double schaffen. Mit dem Giro-Triumph heute hat er dafür den Grundstein gelegt. Holger Gerska.
Mit fast 10 Minuten plus gewann Tadej Pogacar nach 2 Tour de France-Erfolgen nun erstmals den Giro d'Italia. Und der Slowene garnierte den vollkommen ungefährdeten Triumph auch noch mit 6 Etappensiegen. Gesamtzweiter wurde der Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft Daniel Martinez aus Kolumbien, Dritter der schon 38-jährige Brite Geraint Thomas. Den letzten Etappensieg feierte im Windschatten des Kolosseums in Rom der Belgier Tim Merlier. Es war sein dritter Tageserfolg im Sprint. Damit zog er gleich mit Jonathan Milan. Der Italiener hatte 9 Kilometer vor dem Ziel defekt und kam trotz einer kräftezehrenden Verfolgungsjagd noch auf Platz 2. Die deutschen Radprofis verbuchten bei dieser Rundfahrt ohne den verletzten Lennart Kemner immerhin ein halbes Dutzend Podiumsplätze, gekrönt vom Etappensieg des erst 22-jährigen Georg Steinhauser.
Und Thomas Wollscheid weiß, wie sich der erste FC Saarbrücken für das Playoff-Tischtennisfinale gegen Düsseldorf qualifiziert hat.
Zunächst verliert Marcello Aguirre glatt mit 0:3 gegen Saarbrückens Darko Jorgic. Match 2 allerdings geht dann an Werder. Kirill Gerasimenko schlägt Saarbrückens Abwehrass Muramatsu und Bremen gleicht aus. Es folgt der Auftritt von Matthias Falk. Überraschend klar dominiert er die deutsche Nummer 1 Patrick Franziska, gewinnt die Partie mit 3:0 und bringt die Gäste in Führung. Im Anschluss schlägt Saarbrückens Darko Jorgic Kirill Gerasimenko in 5 Sätzen. So muss die Entscheidung im Doppel fallen. Hier gewinnt das FCS Doppel Franziska Meissner nach 0:2 Rückstand in 5 knappen Sätzen mit 3:2 gegen Falk Aguirre. Der erste FC Saarbrücken Tischtennis steht damit im Finale gegen Borussia Düsseldorf.
Und beim Finalturnier der European League belegen die ersten 3 Plätze Teams aus der Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar-Löwen sicherten sich mit dem 32:31 über Bukarest den 3. Platz. Im Endspiel in Hamburg kämpfen derzeit Titelverteidiger Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt um den Titel. Die Flensburger führen 33:30. Wir gehen live in die Schlussphase zu Thomas Kos.
Mit 34:30. Aber was war das für ein Handballkrimi hier in Hamburg? Ausgeglichene erste Halbzeit, knappe Führung. 2 rote Karten. Flensburg schon auf 3 Tore weg. Die Füchse kämpften sich zurück, der Titelverteidiger. Und dann aber in den letzten 8 Minuten zu viele Fehler im Angriff. Und jetzt wieder ein weiteres Tor eines Dänen. Lukas Jürgensen macht das Ding voll. 35:30. Und es ist die letzte Minute, die jetzt hier nochmal anbricht. Und natürlich sind die Füchse enttäuscht, weil sie wirklich es drauf hatten, aber dann in der entscheidenden Phase nicht effektiv genug im Angriff gespielt haben. Drucks mit dem Stürmerfoul zu schlampig gespielt, auch wenn Max Dari jetzt nochmal verkürzen kann auf 31:35. Es ist für die Flensburger der erste internationale Titel seit 10 Jahren. 2014 in Köln die Champions League gewonnen und jetzt die Open League und die Uhr läuft runter. Die Flensburger feiern schon, nehmen sich da auf der Bank in den Arm und hüpfen und die Fans dazu. Das alles unter den Augen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther, der sich natürlich aufreut. Was ist das für ein Jahr für ihn? Erst Holstein-Kiel aufgestiegen in die Fußball-Bundesliga und jetzt Flensburg mit diesem Titel. Versuchen es noch einmal 10 Sekunden und dann ist es der überragende, muss man sagen, Lasse Möller. Der war lange verletzt, macht das Tor, macht das 36:31. Und jetzt jubeln sie da. Die Fans, die Spieler auf dem Feld, sie kommen zusammen und hüpfen. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt die European League 2024 nach einem tollen Finale gegen den Titelverteidiger, gegen die Füchse aus Berlin, die toll gekämpft haben. Am Ende hat es für die Hauptstädter nicht gereicht. 36:31 gewinnt Flensburg hier in Hamburg.
Thomas Kos war das live aus Hamburg, wo die Berliner Handballer den Titel in Europas zweitwichtigstem Clubwettbewerb nicht verteidigen konnten. Der Glückwunsch geht nach Flensburg. Sie haben die Qual der Wahl. Svenja Brunkhorst und ihre Teamkollegin Sonja Greinacher haben sich gleich 2-mal für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Mit der deutschen Nationalmannschaft im klassischen 5-gegen-5, Spielort Lille. Und auch noch in der boomenden Streetball-Variante 3x3, die findet aber in Paris statt. Svenja Brunkhorst müsste sich jetzt eigentlich richtig über diese Doppelchance freuen. Stattdessen aber ist sie hin und her gerissen. An beiden Wettbewerben kann sie nämlich eigentlich guten Gewissens nicht teilnehmen, dachte sie, zumindest bis heute. Wo genau das Problem liegt, hat mir Svenja Brunkhorst vorhin noch erklärt und ein Umdenken signalisiert.
Ja, das ist halt hauptsächlich diese logistische Situation. Also ich glaube, der Zeitplan, die Locations macht das schon sehr, sehr schwierig. Ich bin aktuell schon auch nochmal gewillt, sich das irgendwie nochmal anzuschauen, ob es da irgendwie eine Tendenz gibt oder ob man das machen kann. Ich habe bis dato immer ganz klar auch gesagt, dass man sich entscheiden muss. Und ich glaube, es geht auch auf, ja, man muss fast das machen, aber es ist diese kuriose Situation. Ich habe mich für beide Sachen qualifiziert und wäre es jetzt 200 und 400, würde es auch möglich sein. Ich weiß es nicht. Es ist eine Woche danach und ich habe es immer komplett ausgeschlossen. Ich bin jetzt gerade in der Situation, wo ich einfach mir nochmal irgendwie jede Option gerade offen halten möchte, auch wenn ich da wirklich die letzten Wochen, glaube ich, jeden Medienbericht so gesagt, das gesagt habe, dass es nicht ist. Ich weiß es nicht, ob es eine Option ist, ob man das mal gucken kann, aber eigentlich glaube ich, dass man sich entscheiden muss.
Ja, also es geht im Grunde darum, das Dilemma, dass die deutsche Nationalmannschaft mit den Frauen in Lille spielen würde, das Turnier, und die Streetball-Variante 3x3 wäre in Paris auf dem Place de la Concorde. Man könnte pendeln, aber man muss natürlich auch überlegen, ob man das möchte. Nur man hört ihren Worten ja schon an, wie zerrissen sie sind.
Es ist wirklich, glaube ich, eine große Herausforderung. Ich muss mir dessen bewusst sein, ob man das eingehen möchte, ob die Mannschaften dafür bereit sind, ob ich als Person mir das zutraue. Und ja, es ist schon eine Entfernung und es ist dann immer noch eine unterschiedliche Disziplin, das habe ich ja dann auch immer gesagt. Aber es ist halt so, der Zwiespalt ist halt, ich bin ein Teil von beiden Mannschaften seit Ewigkeiten im 5 gegen 5 und seit 3 Jahren komplett im 3x3. Und darum ist es wirklich extrem schwer für mich gerade, sich zu entscheiden.
Nicht nur ein Teil, sondern die Kapitänin in beiden Teams. Und ein Team müssten Sie also quasi im Stich lassen. Das muss sich furchtbar anfühlen.
Ja, es ist immer ein Luxusproblem. Das haben wir immer so definiert. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es war, hat sich es dann doch schwieriger angefühlt, als es vielleicht irgendwie für Leute rüberkommt. Man denkt sich, okay, was soll ihr Problem sein? Sie kann so oder so entscheiden. Aber ja, so wie Sie es auch gesagt haben, ich bin mit beiden extrem eng verbunden, mit beiden Teams. Habe auch beim 5 gegen 5, glaube ich, nicht ein Länderspiel in den letzten 10 Jahren verpasst. So, also auch wenn ich mich jetzt für Wild 3x3 entschieden habe, ist das auch immer noch meine Familie, so gesagt. Und ja, darum stehe ich da wirklich gerade zwischen zwei Stühlen und weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden soll, wirklich.
Haben Sie sich denn mit Ihrer Teampartnerin und Freundin Sonja Greinacher vielleicht schon hingesetzt und eine Pro- und Kontraliste erstellt? Das hilft ja manchmal.
Ja, haben wir schon.
Was steht denn drauf?
Da steht vieles drauf. Nee, das kann ich gar nicht jetzt im Detail alles sagen, aber ich glaube, wir wissen beide, dass es wirklich ein Traum von uns ist, überhaupt bei Olympia teilzunehmen. Und jetzt müssen wir nur für uns, glaube ich, genau definieren, was wir wollen. Und das ist halt manchmal schwierig, ob das das Sportliche ist, ob es das olympische Dorf ist, ob es die Person, es sind so viele Sachen, die auf dieser Liste stehen, und das ist dann wirklich dieses Luxusproblem, wovon wir reden.
Der Traum, eine olympische Medaille zu gewinnen, ist vielleicht im 3x3 größer. Wie schwer fällt es Ihnen denn, die Eigeninteressen gegen die des Frauennationalteams dann zu stellen, das im Turnier wahrscheinlich eher Außenseiter wäre?
Ja, genau, das ist auch ein Punkt, der natürlich da drauf steht. Ich denke auch, dass die Chancen, besonders in einem Achterfeld, wir haben jetzt auch gesehen, also 3x3 ist ein Achterfeld bei den OQTs, wie eng jedes Spiel war, wie eng die Competition ist. In 10 Minuten hat man, glaube ich, mehr eine Chance auf einen Lucky Punch, und wir haben uns auch in den letzten Jahren wirklich im oberen, ja, Drittel eingespielt, würde ich sagen. Darum sind die Chancen im 3x3 definitiv größer als in dieser Horrorgruppe. Aber wir wissen auch um die Stärken der 5 gegen 5 Nationalmannschaft gerade. Ich glaube, das ist das beste Frauenteam, was wir je hatten. Und das sieht man an den individuellen Stärken, die wir haben, was für Spielerinnen wir gerade international sehen auf höchstem Niveau. Und darum, ja, wer weiß, vielleicht geht auch da irgendwie ein Lucky Punch, aber es ist definitiv schwieriger.
Zumal ja auch noch hinzukommt, dass bei der olympischen 3x3-Premiere in Tokio 2021 noch kein deutsches Team dabei gewesen ist. Jetzt lockt die Pariser Premiere, kann man sagen, schon sehr, oder?
Ja, also die Location ist einmalig, davon lebt 3x3 auch.
Auf dem Place de la Concorde in Paris, ne?
Genau, wir hatten vor 3 Jahren die Europameisterschaft direkt vom Eiffelturm, also in Luftlinie so gesagt. Und es war schon einfach unglaublich. Auch der Flair, ich glaube, da sind ja noch mehrere BMX, ich weiß nicht was, ganz Breaking ist da auch noch. Und das lockt natürlich schon auch.
Bekommen Sie bei der Entscheidung Unterstützung aus dem Team der klassischen Nationalspielerinnen oder seitens des DBB?
Also ich habe jetzt in der letzten Woche ein paar Gespräche geführt. Meine Mitspielerinnen sind alle sehr supportive und im Moment geben sie mir da jeden Freiraum und ich soll es einfach mal genießen. Und da ist definitiv noch keine Nachricht gekommen, dass ich mich so oder so entscheiden soll. Mit den Coaches von beiden Disziplinen habe ich mich natürlich unterhalten, auch mit dem Vorstand vom Deutschen Basketballbund, um einfach so ein bisschen Sachen abzuchecken. Und aber auch da war eigentlich relativ klar, dass es im Endeffekt meine Entscheidung werden soll und darf. Und da bin ich natürlich extrem glücklich, dass ich das im Endeffekt selber entscheiden kann. Auch wenn es natürlich manchmal freut man sich, wenn es einem die Entscheidung abgenommen wird. Aber in diesem Fall bin ich sehr, sehr froh, dass ich das selber entscheiden darf.
Zumal diese Entscheidung ja auch eine darüber ist, ob Sie ein Ausrufezeichen hinter Ihre eigene Karriere setzen möchten oder beispielsweise in die Zukunft gedacht auch ein Signal für künftige Spielerinnen senden möchten. Sie beenden ja Ihre aktive Karriere und sind ab der kommenden Saison bei Alba Berlin für die Förderung des weiblichen Nachwuchses zuständig. Also wo tendieren Sie da eher hin?
Schwierig. Es spricht für beides was. Und das sind Punkte, das sind wirklich alles Punkte, die ich mir auch drüber Gedanken mache. Aber ich kann es einfach echt noch nicht sagen, wie es ausgehen wird.
Svenja Brunkhorst kann sich jetzt doch vorstellen, bei beiden Olympischen Turnieren Basketball zu spielen und den Spagat zwischen der Klassik-Variante in Nil und der Streetball-Variante in Paris zu schaffen. Das wäre sicherlich ein kurioses Novum. Der spanische Anti-Doping-Kampf ist international nicht gerade gut angesehen. Erst Anfang des Jahres hat die Welt-Anti-Doping-Agentur die Arbeit der spanischen Anti-Doping-Agentur gerügt und Nachbesserungen gefordert. Es ging um das Verschleiern von positiven Tests. Jetzt macht ein weiterer Fall Schlagzeilen. Beim Karlsbad-Halbmarathon vor einer Woche startete ein Läufer, der Anfang dieses Jahres erst suspendiert wurde, aber trotzdem offenbar nicht gesperrt war. Möglich ist dies wegen einer Lücke in der spanischen Gesetzgebung. Christian von Stülpner hat dafür uns nachgehakt.
Der Livestream stottert ein bisschen. Das Bild ist verschwommen, als Khaled Kukut und Abdelaziz Merzougui Hand in Hand über die Ziellinie laufen. Sie teilen sich den Sieg beim Karlsbader Halbmarathon vor einer Woche. Eine Geste des gegenseitigen Respekts. Dritter wird in diesem Rennen ein Deutscher, Henrik Pfeiffer, der beim EM-Halbmarathon in Rom in 2 Wochen am Start stehen wird und deutsches Backup für den Olympischen Marathon in Paris ist.
Das war jetzt für mich ein Rennen, was ich jetzt so aus Saisonpause heraus als Auftakt für meine Sommersaison genutzt habe. Hab natürlich versucht, da auch um Sieg mitzukämpfen, bin dann Dritter geworden.
Ein Podiumsplatz, der allerdings ein Geschmäckle hat. Denn sowohl Khaled Kukut als auch Abdelaziz Merzougui haben eine Doping-Vergangenheit. Ein Aspekt, den Pfeiffer auch auf seinem Insta-Profil thematisiert.
Dass es ein sehr unangenehmes Gefühl ist zu wissen, dass man der einzige Athlet auf dem Treppchen ist, der da wie ich in der Hinsicht sich nicht Schulden kommen lassen und dass das halt schon auch mich traurig stimmt, dass das so ist.
Der Sieger Khaled Kukut, ein marokkanisch-niederländischer Läufer, wurde 2007 wegen eines anabolen Steroids für 2 Jahre gesperrt. Er bestreitet wissentliches Doping. Beim Zweitplatzierten Abdelaziz Merzougui wurde das Dopingvergehen erst Anfang des Jahres veröffentlicht, auf Umwegen über Recherchen der spanischen Zeitung Marca. Demnach hat die spanische Anti-Doping-Agentur CELAT Merzougui für 4 Jahre suspendiert, weil sie Unregelmäßigkeiten in seinem biologischen Blutpass gefunden hat, mit dem Blutwerte über einen langen Zeitraum verglichen und so Doping nachgewiesen werden soll. Trotzdem konnte Merzougui beim Rennen in Karlsbad an den Start gehen. Rennorganisator Carlo Capalbo ist überrascht, als Henrik Pfeiffer ihn darauf anspricht.
I spoke to the people at the Integrity Unit. I checked the
Ich habe mit der Athletes Integrity Unit gesprochen. Ich habe in die Liste der gesperrten Personen geschaut, mit der Welt-Anti-Doping-Agentur gesprochen. Nirgendwo taucht der Name des Läufers auf, weil er aktuell nicht gesperrt ist.
Die spanische Anti-Doping-Agentur findet also Unregelmäßigkeiten im Blutpass eines Athleten, aber er ist nicht für Wettkämpfe gesperrt?
Ich habe mit dem Vizechef des spanischen Leichtathletikverbands gesprochen und er hat mir erklärt, dass sie gemäß spanischem Gesetz den Blutpass nicht akzeptieren.
Hintergrund ist die bisherige Rechtsprechung in Spanien, laut der der Blutpass gegen die Unschuldsvermutung verstößt. Eine Schwachstelle, die bereits 2018 bekannt wurde. Damals hat der Radprofi Ibai Salas erfolgreich gegen eine Sperre wegen Unregelmäßigkeiten in seinem Blutpass geklagt. Das Gericht urteilte damals, der Blutpass dürfe lediglich zur Einleitung weiterer Untersuchungen genutzt werden, obwohl der Leichtathletik-Weltverband World Athletics den Blutpass als legitimen Grund für eine Sperre ansieht.
Hier schlägt tatsächlich das nationale Recht eben das Recht der internationalen Sportverbände.
Sagt der Sportrechtler Paul Lamberts, der sich immer wieder mit Dopingfällen beschäftigt. Ein Widerspruch, der bleibt, selbst wenn der internationale Sportsgerichtshof CAS eine Sperre verhängt.
So eine Sperre muss durchgesetzt werden, aber auch da gibt es, zum Beispiel in Deutschland, das hat man bei Pechstein gesehen, auch immer die Kontrolle der staatlichen Gerichte, ob das tatsächlich denn auch in groben Zügen mit dem übereinstimmt, was man sich als nationaler Gesetzgeber gedacht hat.
Internationale Sportverbände mit ihrer Monopolstellung stellt das vor Herausforderungen.
Kann ich jemanden ausschließen nach meinen Regeln, obwohl er nach seinen gesetzlichen Regeln keine Sperre verbüßt? Und ich wage jetzt mal die Prognose und sage, nein, das funktioniert so nicht. Weil in dem Moment, in dem ich ihn trotzdem sanktionieren würde, würde ich mich ja über den nationalen Gesetzgeber hinwegsetzen.
Das spanische Schlupfloch. Für Hendrik Pfeiffer ein Unding.
Das finde ich ist ein absoluter Skandal und kann so nicht sein.
Der Leichtathletik-Weltverband hat auf eine Nachfrage diesbezüglich nicht geantwortet. Der spanische Leichtathletikverband verweist auf die nationale Anti-Doping-Agentur CELAT. Die schreibt, dass die Gesetze mittlerweile angepasst wurden.
Der Fall von Abdelaziz Merzougui trat 2019 auf, bevor die aktuellen Gesetze in Kraft getreten sind.
Tatsächlich hat es 2021 und 2023 Gesetzesreformen gegeben, um mögliche Schlupflöcher zu stopfen.
Unserem Verständnis nach wurden die Umstände bezüglich des Blutpasses in der ehemaligen spanischen Gesetzgebung basierend auf der Interpretation spanischer Gerichte im neuen und aktuellen Gesetz korrigiert.
Anfang des Jahres klang das noch ganz anders. Da hatte die WADA der spanischen Anti-Doping-Behörde Vertuschung von Fällen nachgewiesen und bemängelt, in die neue Rechtsprechung nicht eingebunden gewesen zu sein. Auch der Fall Merzougui scheint mit diesem Brandbrief der WADA aus dem Januar in Verbindung zu stehen. Die Unregelmäßigkeiten in seinem Blutpass wurden wenige Tage später veröffentlicht, mehr als 4 Jahre, nachdem die auffälligen Werte gefunden wurden. Um in Karlsbad am Start zu stehen, musste Merzougui schließlich eine Versicherung unterschreiben, derzeit nicht gedopt und gesperrt zu sein.
And that is all what I able to do.
Mehr habe er so kurzfristig nicht machen können, sagt Organisator Carlo Capalbo. Dem stimmt auch Sportrechtler Lamberts zu.
Aus Sicht des Veranstalters hat er alles richtig gemacht, er hat sich informiert. Also von daher hätte er durchaus starten können.
Spaß und Lust am Laufen, die lasse ich mir davon nicht nehmen,
sagt Henrik Pfeiffer. Aber es bleibe ein mulmiges Gefühl, gegen Sportler zu laufen, die wahrscheinlich nicht mit fairen Mitteln kämpfen.
Das Klassement beim Marathon in Karlsbad hat Christian von Stülpnagel veranlasst, zu Doping, Blutpass und Spaniens Gesetzgebung zu recherchieren. Zu diesem Thema findet sich mehr auf unserer Portalseite deutschlandfunk.de/sport und in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet heute, wenn auch noch ohne die Leverkusener Spieler, in ihre sportliche Vorbereitung unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. An diese Heimeuropameisterschaft in Deutschland sind gigantische Erwartungen gekoppelt, auch in Sachen Nachhaltigkeit. Dazu weiß Matthias Friebe mehr.
Zur Erzählung der EM 2024 gehören wie bei vielen anderen Turnieren auch die Superlative. Nicht weniger als das nachhaltigste Turnier aller Zeiten soll es werden, so das offizielle Ziel.
Wir werden das schaffen, aber das Superlativ kommt daher, weil sag mal, die Hürde ist jetzt auch nicht so hoch.
Diese Superlative kennt man von den Turnieren immer, ob irgendwann in den nächsten Jahren einer nachhaltiger sein wird. Ich würde es mir natürlich wünschen.
Spielen Organisator Markus Stenger und Dortmunds EM-Beauftragter Martin Sauer diesen Superlativ herunter. Prestigeprojekt und Aushängeschild ist ein Klimafonds, den die UEFA aufgelegt hat. Für jede Tonne CO2, die von einem EM-Spiel verursacht wird, zahlt der Europäische Verband 25 Euro in den Fonds ein. Das macht rund 7 Millionen am Ende. Eingesetzt wird das Geld für Projekte in deutschen Vereinen. Damit soll das Turnier an der Basis weiterleben, wünscht sich der UEFA-Vizepräsident für Nachhaltigkeit, Michele Uwer.
Es ist wichtig, dass wir das Geld zurück an den deutschen Fußball geben. Und der Amateurfußball ist die Basis unserer Pyramide. Und es ist sehr wichtig, an der Basis zu starten. Nachhaltigkeit ist ein Prozess, der sowohl von oben nach unten als auch umgekehrt stattfindet.
Es ist das erste Mal, dass bei einem großen Turnier Sportverbände diesen Weg gehen. Wirkung, die lange über die EM hinausreichen soll, hoffen die Organisatoren.
Matthias Friebe hat zum Auftakt der sportlichen EM-Vorbereitungen einiges zusammengetragen, was den DFB, die UEFA, aber auch die Fans bewegt. Zu hören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Diese knappe Stunde ist bestens investierte Zeit zum Hören. Jetzt bleibt gegen Ende der Sendung noch Zeit, um ein bisschen über Tennis zu plaudern in Paris bei den French Open. Nämlich ist unser Reporter Guido Ringel und da hat es heute schon einige Ergebnisse und Eindrücke gegeben, trotz der zahlreichen Regenunterbrechungen. Welche haben Sie denn für uns?
Na, fangen wir mal mit dem größtmöglichen Namen heute an zumindest. Und das ist Carlos Alcaraz, der Spanier, die ehemalige Nummer 1. Hat in den letzten Monaten ein bisschen unter einer Ellenbogenverletzung gelitten, aber ist hier in richtig guter Verfassung. Ja, der Ellbogen ist noch dick bandagiert, aber es war ein beeindruckender Auftritt in der ersten Runde. Hier auf dem großen Center Court hatte er die Ehre. Und der Spanier hat hier die zweite Runde erreicht. In einer guten Verfassung, finde ich, konnten die 15.000 hier im großen Center Court sein. Seine Leistung bewundern. Also Alcaraz hat erst einmal die immer schwierige erste Hürde bei einem Grand-Slam-Turnier genommen. Und wenn wir dann auf die deutschen Ansetzungen schauen, dann stellen wir fest, dass der Tennistag noch längst nicht beendet ist. Denn 6 Deutsche insgesamt müssen heute Tennis spielen. Und davon stehen 2 Matches noch aus. Bisher hat es einen Sieg gegeben für Maximilian Marterer. Das ist sicherlich eine positive Überraschung. Aber wie gesagt, der Tag ist noch nicht zu Ende. Gibt auch Flutlicht hier auf den meisten Plätzen. Insofern kann das noch ein bisschen dauern.
Dann haben wir noch ein kleines Wort vielleicht für Laura Siegemund und Eva List. Die beiden haben nämlich leider Pech gehabt und sind ausgeschieden.
Ja, wobei ich das gar nicht mal als Pech bezeichnen würde, denn beide hatten eigentlich gute Chancen, hier den Sprung in die zweite Runde zu meistern. Vor allem die Überraschung lag in der Luft beim Match von Eva Lies. Das ist die Qualifikantin, die hier auf Nummer 143 in der Weltrangliste geführt wird. Und sie hatte es ausgerechnet hier auf dem Court Philippe Chatrier, also dem größten, mit einer Französin zu tun. Und das ist natürlich außerordentlich schwierig. Caroline Garcia, ihre Gegnerin, aber Lies, die Hamburgerin, hat das Kunststück fertiggebracht, den ersten Satz zu gewinnen. Und dann ist hier ein bisschen das Selbstbewusstsein abhanden gekommen. Schade drum. Die nächsten beiden Sätze gingen verloren und ähnliches Bild auch bei Laura Siegemund. Auch die war da im ersten Satz gegen Sophia Kennen aus den USA. Immerhin eine, die schon mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Erster Satz für Siegemund und dann aber vielleicht auch durch die Regenpause ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, hat dann die beiden nachfolgenden Sätze abgegeben und insofern auch für sie die Niederlage. Aber ihr Tennis war einfach dann in der Endphase nicht mehr gut genug.
Irgendwie kommt dieser Tag daher wie der Prolog zum Popcorn-Match morgen Nachmittag. Die Veranstalter bezeichnen das Highlight-Duell zwischen den Weltklasse-Spielern Rafael Nadal und Alexander Zverev so. Wie blicken Sie denn auf diesen Showdown direkt in der Runde 1 voraus?
Ja, das ist natürlich absurd. Also die Chancen standen 1:127, dass Alexander Zverev ausgerechnet auf den großen Rafael Nadal trifft. Nur mal, um das Ganze nochmal einzuordnen. 14-facher Sieger hier in Paris, der kennt jeden Staubkorn und der hat hier seine größten Erfolge gefeiert. Er liebt Paris, er liebt dieses Turnier und ist unter normalen Umständen der große Favorit. Aber die normalen Umstände sind eben nicht da. Er hatte mit seinem Körper zu kämpfen, hat viele Verletzungen wegstecken und verarbeiten müssen in den letzten Monaten, ist nicht mehr der Rafael Nadal, der er mal war. Und deswegen sehe ich den Weltranglisten Vierten aktuell, Alexander Zverev, in der Favoritenrolle. So schwierig das sein wird, denn Nadal ist hier auch der Publikumsliebling, aber ich traue dem Hamburger zu, dass er das packt.
Morgen hören wir dazu mehr von Ihnen. Morgen Nachmittag ist die Partie. Vielen Dank, Guido Ringel, live von den French Open in Paris. Und damit geht Sport am Sonntag hier zu Ende. Ich bin Astrid Ravol und sage danke im Namen des gesamten Teams mit Redaktion, Regie, Technik online. Danke fürs Zuhören.